Wie stärken wir Mädchen in einer Welt voller Krisen, Leistungsdruck und Unsicherheit? Darüber sprechen wir heute mit der Autorin und Journalistin Nathalie Klüver. In ihrem Buch Sei mutig, gerade jetzt, 11 Briefe, die unsere Töchter für die Welt von morgen stärken, schreibt sie über Mut, Selbstvertrauen und die Frage, wie wir unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten können. Herzlich willkommen, liebe Nathalie Klüver.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Was war denn der persönliche Auslöser für das Buch?
Das war tatsächlich diese Zeit zwischen der Wiederwahl von Donald Trump und seiner Inauguration, als ich mich wie sicherlich auch ganz, ganz viele andere Eltern in so einer Art Zwischenwelt befand. Wir wussten nicht, was kommt. Wir wussten nur, es wird sich etwas verändern. Und wir waren alle in so einer ungewissen Situation, dieser Gedanke, ja, was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Was für einer Zukunft werden sie eigentlich aufwachsen? Und das habe ich gemerkt, dass das mein Umfeld sehr belastet hat. Das hat mich sehr belastet. Und die Ironie der Geschichte ist ja, dass es irgendwie alles noch viel schlimmer gekommen ist, als wir uns damals ausgemalt haben vor fast anderthalb Jahren. Und das bewog mich dazu, dass ich gedacht habe, ich muss irgendetwas tun, um meine Kinder stark zu machen für die Zukunft. Weil ich glaube, sie brauchen irgendwie ein besonderes Rüstzeug, weil die Zeiten nicht mehr einfach so immer besser sein werden. Also dieses Generationsversprechen, die nächste Generation wird es auf jeden Fall besser haben als wir. Das hatte ich das Gefühl, das ist einfach irgendwie nicht mehr haltbar.
Warum haben Sie sich für die Form von Briefen entschieden? Sie schreiben ja 11 Briefe an unsere Töchter.
Genau, das Buch ist so ein bisschen so eine Form, die zeigt, wie unentschlossen ich war. Es ist ein bisschen Sachbuch, es ist ein bisschen Ratgeber und es sind halt diese 11 Briefe. Es will irgendwie alles drei in einem sein. Und das ist tatsächlich, ist zuallererst ein Brief entstanden. Ich habe einfach mal meine Gedanken fließen lassen. Das war tatsächlich ziemlich direkt nach dem Wahlmorgen. Und es ist tatsächlich, habe ich festgestellt, ich kann so meine Gefühle und Gedanken gut ordnen und gut einsortieren und ich kann die Botschaften, die ich eigentlich an meine Kinder weitergeben will, also diese Botschaften in Form von du darfst wütend sein, du darfst Nein sagen, du darfst auf dich selbst hören, alles das, was einen irgendwie stark macht, die habe ich in Form von Briefen gut ausdrücken können und dabei auch noch mich selber ein bisschen reflektieren können. Denn ich glaube, wenn wir unsere Kinder und vor allem unsere Töchter stark machen wollen, müssen wir auch immer bei uns selber anfangen und reflektieren, muss sich denn was ändern? Wie wurde ich geprägt, damit wir halt entsprechend auch ein gutes Vorbild sein können für unsere Kinder?
Frau Klüver, welche Ängste erleben Mädchen heute besonders häufig? Weil sie richten diese 11 Briefe in diesem Buch ja vor allen Dingen an unsere Töchter.
Ja, genau, das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Ist das nicht auch für Jungs? Und natürlich sind diese Botschaften wie du darfst wütend sein, du darfst weinen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese ganzen Botschaften, die sind natürlich auch für unsere Jungs. Und in einer Zeit, in der Frauenfeindlichkeit ja leider doch wieder zugenommen hat, ist es natürlich wichtig, unsere Söhne zu erziehen und auch richtig zu erziehen. Aber unsere Töchter, die brauchen noch ein bisschen mehr in ihrem Rucksack des Lebens, wenn man das so nennen will, an Ausstattung, an Dingen, die sie stark machen. Und deshalb habe ich das jetzt besonders meiner Tochter gewidmet. Ich habe ja auch noch zwei Söhne. Aber diesmal habe ich gedacht, wir müssen unsere Mädchen stärken, denn es geht gerade so viel in Sachen Gleichberechtigung einfach rückwärts. Und deshalb brauchen sie einfach diese Dinge, die sie selbstbewusst machen. Und wir merken überall im Alltag, dass Mädchen das zwar in der Schulzeit vielleicht ein bisschen leichter haben, aber wir sehen, und da gibt es gute psychologische Studien zu, dass aber im Alter zwischen 8 und 13 Jahren das Selbstbewusstsein der Mädchen um mehr als 30% sinkt. Und bei den Jungs in diesem Alter eben nicht. Mhm. Und da ist ein Knick. Und meine Tochter ist gerade 8 Jahre alt. Mhm. Und dem möchte ich auch ein bisschen mit diesem Buch entgegenwirken.
Was glauben Sie, warum fällt es vielen Mädchen so schwer, laut und, ich sag mal, sichtbar zu sein?
Wir bekommen das immer noch anerzogen. Also ich bin jetzt 45 Jahre alt und ich weiß, in meiner Kindheit stand in meinem Poesiealbum dieser furchtbare Spruch, es sei wie das Veilchen im Mose, ja, so sitzt genau. Und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. So ein furchtbarer Spruch. Und ich war immer zu laut und ich habe eine furchtbare Handschrift gehabt, das war gar nicht mädchenmäßig und sowas alles. Und das bleibt irgendwie hängen, wenn dann immer kommt, ach, gib nicht so an und komm und sei nicht so laut. Mädchen wird beigebracht und deshalb habe ich in diesem Buch auch immer viele Studien auch genannt, und dass es nicht einfach nur gefühlt ist, sondern es ist wirklich so, dass die Sozialisierung noch so ist, dass man eher teilen soll, eher nachgeben soll. Frauen haben diese Aufgabe, für Harmonie im Raum zu sorgen, was unglaublich viel Energie und Kraft kostet, die wir für viel bessere Dinge aufwenden könnten. Und deshalb glaube ich einfach, um dem entgegenzuwirken, müssen wir uns einerseits mit unseren Prägungen aus unserer Kindheit auseinandersetzen, damit wir die nicht einfach weiter an unsere Töchter geben.
Vor allen Dingen, es ist ja tatsächlich so, dass heute noch ganz oft der Satz fällt, ich habe den neulich bei einer Mutter gehört, du bist doch ein Mädchen.
Ja, genau.
Ja, sie ist ein Mädchen. Was heißt das jetzt? Willst du uns jetzt damit sagen?
Ja. Ja, aber da steckt so viel drin. Ja, das ist unglaublich. Ja. Und dem müssen wir irgendwie immer noch entgegenwirken. Und deshalb finde ich gerade diese Sachen, die ich schreibe im Buch, wie du darfst auf dich hören und du darfst wütend sein, das finde ich so wichtig, weil ich zum Beispiel unterdrücke meine Wut immer einfach. Mhm. So lange, bis es nicht mehr geht und dann fange ich an zu heulen und alle fragen, aber wieso weinst du denn jetzt? So schlimm ist das ja nicht. Aber ich kann meine Wut immer noch nicht adäquat äußern. Das fällt mir unglaublich schwer.
Gibt es in dem Buch einen Brief, der Ihnen emotional besonders nahe geht?
Das ist tatsächlich dieses Gefühl, du darfst Grenzen setzen, weil ich das gemerkt habe, dass mir das immer wieder unglaublich schwer fiel und dass ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass meiner Generation auch nicht wirklich beigebracht wurde, Grenzen zu setzen. Und mir hat es vor allem mein Muttersein gezeigt, wo ich ständig über meine Grenzen gegangen bin. Ich habe 3 Kinder. Mhm. Und bis dahin, dass man die eigenen Grundbedürfnisse, wie das Baby ist auf dem Arm eingeschlafen und man geht dann halt einfach nicht aufs Klo. Aber das zeigt ja, wie man die elementaren Grundbedürfnisse einfach verletzt, dadurch, dass man für andere da ist. Und dieses Grenzen zu setzen, finde ich ganz wichtig. Wir sehen das in einer heutigen Zeit, wo es immer wieder diese Übergriffigkeiten gibt. Und das unseren Töchtern beizubringen, finde ich sehr, sehr wichtig, damit sie stark und auch irgendwie resilient durchs Leben gehen können.
Jetzt leben wir in einer Welt, wo soziale Medien, gerade auch für Mädchen, ich finde, das ist das pure Teufelszeug, wenn ich das mal so sagen darf. Ich lasse meine Tochter das auch tun, aber sehr in Maßen und im Moment wehrt sie sich auch noch nicht. Die ist 13 jetzt, aber wir kommen jetzt so langsam an die Grenze, wo sie sagt, ja, aber die anderen. Und ich sage dann immer, die anderen sind mir total egal. Die können von mir Snapchatten und YouTuben und was auch immer sie wollen. Und trotzdem ist es ja gerade da so, dass das Selbstzweifel und Unsicherheiten geradezu schürt bei den Mädchen.
Ja, ich bin auch heilfroh, dass meine Tochter Germany's Next Topmodel noch nicht entdeckt hat und dass das in ihrem Umkreis auch überhaupt kein Thema ist. Also da bin ich hoffe ich auch, dass es, bevor sie das irgendwie entdecken könnte, dass es abgesetzt wird.
Ich bezweifle das.
Also diesen Notstand, ihr das zu erzählen und zu verweigern, aber wir haben ein Glück auch keinen Fernseher, da ist man schon von vielen Sachen so ein bisschen zumindest abgeschottet, aber es ist tatsächlich so, es wird ein Frauenbild vorgegaukelt und jetzt geht der Trend ja auch wieder rückwärts, also jetzt kommt ja wieder Skinny Talk und so weiter, das finde ich auch sehr, sehr schwierig und dagegen anzuarbeiten. Ich glaube, das ist fast gar nicht möglich, denn wenn wir unseren Kindern was verbieten, dann machen sie es meistens erst recht oder woanders. Und ich glaube, das Beste ist, wir legen denen einfach so ein Grundgerüst an Stabilität, an Selbstbewusstsein, damit da so wenig wie möglich Schaden genommen werden kann.
Was glauben Sie, welche Fehler machen Eltern häufig, obwohl sie ihre Töchter ja eigentlich stärken wollen?
Also ich glaube, wir machen teilweise noch viel zu viele Komplimente über das Äußere. Das wird immer noch viel zu sehr thematisiert. Ich merke es ja selber, dass ich meine Tochter, dass ich sage, oh, bist du süß und oh, das ist ja so schön. Und es rutscht einem ja so raus und man meint es ja nur gut. Und sicherlich können wir das machen und sollten wir das auch machen. Aber wir sollten vielleicht eher Attribute hervorheben, die jetzt nicht unbedingt an so das Kleinmädchenhafte und das Süße gebunden sind, sondern eher so etwas wie, es sieht total frech aus, wenn du die Hose so hast oder diese Farbwahl gefällt mir, die du anhast. Also wenn wir schon die Kleidung kommentieren wollen. Und ich glaube, damit können wir ihnen viel mehr mitgeben, als immer nur so das Äußere zu betonen und vor allem diese Sachen wie hübsch und nett und niedlich zu sein, weil ich glaube, das prägt sonst unglaublich.
Ja klar, die definieren sich darüber, ne? Die Schulen, die haben ja auch einen Anteil daran. Was würden Sie sich denn wünschen von den Schulen im Umgang mit Mädchen und jungen Frauen? Sollen wir die Wimperntusche aus dem Klassenzimmer verbannen oder wie machen wir es am besten?
Also ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren. Und meine Tochter findet auch Nagellack total toll. Und ich habe ihr einfach bunte, lustige Farben gekauft und das Problem so umschifft. Und jetzt hat sie an jedem Fingernagel eine andere Farbe und sieht bunt und verrückt aus und hat nichts von diesen damenhaften
Klebenägeln.
Ja, genau. Das ist halt einfach irgendwann so was Buntes, was sie anhat. Und ich finde, das ist so ein ganz guter Kompromiss, wo man dann auch so ein bisschen sagt, okay, das, damit kann ich, gehe ich okay. Ich habe auch lackierte Fingernägel, deshalb kann ich da ganz schlecht was gegen sagen. Das ist ja auch immer das, was kommt. Aber du, Mama, aber du.
Ja, aber du, bei Mama, bist ich, 45 und ich genau, bin 8.
Ich darf die Maske schon benutzen, bei mir hat sie einen Sinn, bei dir nicht. Also das ist ja auch so. Diese Masken, die ja auch so designt werden, diese ganzen Feuchtigkeitsmasken und so weiter, die werden ja auch mit irgendwelchen Erdbeerduft kommen die dann daher und das finden die natürlich toll. Und dann denke ich so, okay, es schadet jetzt nicht, aber es muss eigentlich nicht wirklich sein. Und ich glaube, in der Schule sollte man einfach viel mehr die Dinge ignorieren. Also das habe ich ja gemerkt bei meinen Jungs in der Pubertät, dass Dinge, die man nicht so gut findet, ignorieren, funktioniert viel besser, als gegen anzureden. Also das ist immer so das Positive, was einem gefällt, zu bestärken. Also dieser alte pädagogische Leitsatz, der hilft auch in diesem Maß eigentlich ganz gut weiter.
Frau Klüver, welche Bedeutung haben weibliche Vorbilder denn? Wir haben eben schon mal über Heidi Klum so kurz gesprochen. Ist jetzt nicht unbedingt das Wunschvorbild für meine Tochter. Aber was können wir denn tun, um auf diese weiblichen Vorbilder, die vielleicht sehr gut für die Entwicklung unserer Töchter wären, aufmerksam zu machen?
Also erstmal das größte Vorbild sind bis zum gewissen Alter wir. Also da können wir schon mal ganz viel prägen, indem wir das Vorbild sein, was also sind, was wir sein wollen, was unsere Tochter haben soll. Das finde ich ist total wichtig, dass wir einfach auch vorleben und zeigen, wie wichtig es ist, gut für sich selbst zu sorgen, auf sich selbst aufzupassen, die eigenen Bedürfnisse nicht hinten anzustellen, sondern zu formulieren. Da können wir schon mal einen guten Grundstein legen. Es geht nur bis zum gewissen Alter. Irgendwann wollen sie halt einfach jemand anders und das ist ja auch normal. Und da mit unseren Töchtern vielleicht, wir können ihnen nichts ausreden. Das ist ja immer in der Kindererziehung die Sache, wenn man ihnen was ausredet, ab einem gewissen Alter machen sie es dann gerade erst recht. Aber zu fragen und zu hinterfragen, ins Gespräch zu kommen, wieso findest du die denn gut? Was gefällt dir denn an der? Da lernen wir ganz, ganz viel über unsere Töchter und was ihnen wichtig ist. Und dann kann man dann vielleicht auch leicht stupsen und zeigen, aber hast du was, wie findest du denn, dass die das und das gesagt hat? Also auch unseren Töchtern zeigen, wir setzen uns mit deinen Role Models auseinander und wir reden darüber und dann fällt ihnen vielleicht das eine oder andere dann auch selber aus. Also das ist viel effektiver letztlich als gegen anzureden oder dann plakativ zu sagen, ey, du musst doch die gut finden, weil die finde ich auch gut.
Wenn wir jetzt mal so auf unsere Welt gucken, ne? Also auf seit Corona-Pandemie sind wir ja quasi im Dauerstress, ne? Ob es der Klimawandel ist, der Krieg in der Ukraine, Putin, Trump. Aber wenn man sich überlegt, was das mit den Kindern macht, wie spricht man denn mit Kindern über Krisen, weil in denen bewegen wir uns ja gerade, ohne ihnen Angst zu machen?
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sollten das nicht verheimlichen, weil irgendwas kriegen sie immer mit. Und wenn sie das Gefühl haben, wir verheimlichen etwas, kriegen sie erst recht Angst. Also klar ist, wenn sie ganz, ganz klein sind, aber dann hören sie was im Radio. Sie schnappen was im Kindergarten auf bei den Gesprächen von Erwachsenen. Und das Wichtigste ist eigentlich, immer auf die Fragen von den Kindern zu antworten und nicht noch viel mehr erzählen, als sie fragen. Weil so wissen wir, dass das altersgerecht ist, dass es das ist, was sie wirklich wissen wollen. Und manchmal reicht da auch überraschend wenig, aber damit sind sie zufrieden. Und je älter sie sind, umso mehr kann man natürlich dann Kindernachrichten gucken, Kinderzeitschriften lesen, mit ihnen darüber reden. Und dann in der Pubertät, das ist richtig toll. Ich genieße das mit meinem 15-jährigen Sohn, was man da schon für Gespräche führen kann und auch da ein bisschen gegen Desinformation aus Social Media entgegenwirken, mit ihm darüber reden. Was wichtig ist, ist immer ganz, ganz offen sein und den Kindern auch zuhören, weil nur so fühlen sie sich ernst genommen und erzählen dann auch eher, was sie gerade bewegt.
Wenn ich mir jetzt auf dieses Buch, wenn ich mir das jetzt so angucke, was haben Sie für Rückmeldungen bekommen? Also ich sage Ihnen jetzt zum Beispiel, es ist großartig, ich habe mich ganz aufgehoben gefühlt, verstanden gefühlt in meiner Rolle als Mutter. Was kam sonst noch so?
Also das Schönste, was ich gehört war, war eine Mutter, die das auch auf Online-Plattformen als Bewertung abgegeben hat. Ein Buch, was sich anfühlt wie eine Umarmung. Ich muss gestehen, so ein schönes Kompliment habe ich noch nie gehört. Das, fand ich wunderschön. Das hat mich total gerührt. Und es haben tatsächlich auch einige gesagt, sie mussten zwischendrin weinen. Das habe ich nicht beabsichtigt. Aber auch das geht mir als Autorin dann ehrlich gesagt ziemlich nahe. Und ich merke, dass doch viele Frauen, gerade die in dem Alter zwischen 40 und 50 sind, sich da tatsächlich auch sehr wiederfinden und sagen, genauso diese Gedanken habe ich auch oder diese Erfahrung. Ich beschreibe ja auch viele Erfahrungen und Erlebnisse aus meiner Kindheit, dass ich da dann doch merke, okay, wir sind irgendwie in unserer Generation doch alle denselben Weg irgendwie ein Stück weit gegangen.
Was macht Ihnen denn persönlich Hoffnung für die nächste Generation, für unsere Kinder?
Am meisten Hoffnung macht mir diese Pendelbewegung. Also tatsächlich der Blick in die Geschichte, dass es immer wieder Pendelbewegung gab. Es ist immer ein Zyklus und ein Hin und Her. Und das macht mir Hoffnung, dass es da, wenn es abwärts geht, dann auch wieder aufwärts geht. Da bin ich doch vielleicht auch fast ein bisschen naiv optimistisch. Aber das hilft ja. Und dann hilft mir einfach immer wieder der Blick darauf, was wir eigentlich bewirken können und was in unserer Handlungsfähigkeit steht. Und es ist ja so, die Zukunft ist ja kein Drehbuch, die ist nicht geschrieben. Das Schöne ist, wir schreiben die selber jeden Tag nach unseren Möglichkeiten. Das heißt, wir können auch jeden Tag neu entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Und von daher, es gibt tolle Menschen und auch tolle Politikerinnen und Politiker, die tatsächlich auch noch etwas bewirken können. Und unsere Kinder selber können das ja auch werden. Wir können was werden. Und ich finde, das gibt mir einfach Hoffnung. Wir haben die Dinge immer noch in der Hand.
Das war ein ganz schönes Gespräch. Sei mutig gerade jetzt, ist bei Gräf und Unzer erschienen. Wir beide sprechen gleich noch über die Bücher, die wir in der letzten Zeit gelesen haben und die uns fasziniert haben. Das ist sehr lustig. Iris ist ein politisches Buch, finde ich, ein ganz, ganz interessantes. Und meins ist ein Roman von einer Überraschungsbestseller-Autorin aus dem letzten Jahr. Ich freue mich über meinen Gast in dieser Woche. Die Journalistin und Autorin Nathalie Klüver ist mein Gast. Wir haben eben über ihr Buch gesprochen, Sei mutig gerade jetzt. Und jetzt sprechen wir über ihr Buch, das Sie zuletzt gelesen haben, Frau Klüver. Das finde ich immer ganz spannend. Was war das? Ich weiß nur, es ist ein hochpolitisches Buch.
Ja, genau. Es ist eigentlich ein Buch von einem Anthropologen, einem Archäologen und einem Historiker.
Alles in einem oder drei Stück?
Nein, es sind drei Autoren tatsächlich. Ja. Und das heißt Die Evolution der Gewalt, warum wir Kriege wollen, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. Wow. Und ich muss gestehen, mein Steckenpferd ist tatsächlich die Anthropologie. Ja. Das ist die Sesshaftwerdung des Menschen besonders. Und um die geht es unter anderem auch in diesem Buch. Aber es geht durch die ganze Geschichte. Eigentlich seit Anbeginn der Menschheit. Und es ist die Frage, ist Krieg eigentlich irgendwie angeboren? Ist es menschlich angeboren, dass wir immer wieder Krieg führen? Oder wodurch ist das eigentlich entstanden? Und da geht es halt einfach durch die ganze Geschichte von Anbeginn an bis in die heutige Zeit. Und das Schöne ist, dass dieses Buch nicht nur sehr wissenschaftlich und sehr, sehr gut recherchiert ist, sondern auch tatsächlich Hoffnung macht, nämlich da ganz deutlich aufzeigt, unsere Neigung zu Krieg ist eben nicht irgendwie angeboren oder liegt in den Genen. Wir können auch anders, das ist der größte Teil der Menschheitsgeschichte, nämlich bevor die Sesshaftwerdung begann, war nämlich tatsächlich friedlich und es waren eher kleinere Konflikte, aber es gab nicht diese Form von, es ziehen ganz viele Leute für einen Autokraten in den Krieg und es kommen ganz viele Menschen dabei um. Und diesen Gedanken finde ich gerade in der heutigen Zeit sehr hoffnungsvoll.
Ja, aber wie war es denn früher, wenn dann Streit war? Gab es Streit um den größten Teil vom Mammut oder wie war es dann?
Die waren tatsächlich sehr, sehr viel kooperativer. Das haben da doch sehr, sehr viele Forschungsblicke gezeigt. Also die haben dann wirklich ganz genau Skelette untersucht auf Schäden und Verletzungen. Das kann man ja ziemlich genau untersuchen alles und einfach festgestellt, dass es das in diesem Sinne, in diesem Ausmaß, wie es denn später gab, überhaupt nicht gab. Also man hat das wohl sehr, sehr viel kooperativer gelöst. Man war sowieso aufeinander sehr viel mehr angewiesen in diesen kleinen Gruppen und hat sich die Dinge geteilt, die Aufgaben geteilt. Die Menschen hatten wenig Besitz, weil sie ja als Nomaden immer umhergezogen sind. Und das heißt, man hat auch nichts, worum man sich dann wirklich streitet, wenn man nicht groß Besitz und Reichtum und Land zu verteidigen hat.
Hört sich super interessant an. Sagen Sie uns nochmal den Titel und den Verlag.
Ja, die Evolution der Gewalt erschien im DTV-Verlag.
Okay. Wer Lust hat, sollte, also ich gucke mir das an, auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und meins ist von Vera Zischke. Kennen Sie Vera Zischke?
Oh, ich kenne die sogar persönlich.
Nein,
ich
echt?
Sie sehr.
Ja, Treffer.
Ja, ich hätte fast auch ihre Bücher gewählt, aber ich habe die in einem anderen Podcast, in dem ich zu Gast war, schon empfohlen. Habe gedacht, nein, diesmal nehme ich das, was ich gerade auf dem Nachttisch liegen
sehr
hatte.
Sehr gut.
Vera ist großartig.
Ja. Vera war auch bei mir in der Sendung mit Ava liebt noch. Das war mein
tolles
so großes
Buch.
Highlight.
Ja.
Ich glaube, ich habe das 10-mal verschenkt. Ich habe das mit mir rumgeschleppt. Das habe ich ganz lange nicht mehr gehabt bei einem Buch. Und es war ja tatsächlich ihr Debüt und auch so ein bisschen so eine Überraschung, die ist damit direkt die Spiegel-Bestsellerliste geknallt damit. Jetzt hat sie das zweite rausgebracht, das heißt Pina fällt aus. Und davon hat sie mir in dem Interview damals schon erzählt. Und da geht es um Pina, das ist eine Frau, die einen Sohn hat, der Autist ist und um den sie sich kümmert und mit dem sie lebt und der ihr ein und alles ist und in dem sie quasi aufgeht und sie kann ja auch fast nicht anders, weil sie muss sich ja um ihren Sohn kümmern, bis zu dem Tag, an dem sie mitten auf einer Kreuzung zusammenbricht und ihr Sohn ist alleine zu Hause. Der ist 20 schon, ne? Also der ist jetzt kein Kind mehr, aber der lebt eben in seiner eigenen Welt und lässt eigentlich nur Pina an sich ran. Und jetzt kommt Pina nicht nach Hause. Und die übrigen Hausbewohner, die verstehen diesen in Anführungsstrichen merkwürdigen Jungen nicht. Und es ist dann so ein Blick auf diese Hausgemeinschaft. Da ist Zola, die ist 16 und Schulabbrecherin. Da ist Wojciech, das ist so ein Einsiedler eher. Da ist eine, wie ich finde, leicht lebensmüde Seniorin, die Inge. Und die haben alle genug mit sich selber zu tun, aber Pina liegt jetzt auf der Intensivstation und Leo ist zum ersten Mal alleine in der Wohnung und die Nachbarn sind sozusagen in Schockstarre. Und Vera Zischke ist so eine großartige Erzählerin. Ich feiere die so für diese Wärme, mit der sie erzählt und auch für diesen Witz zwischendurch, obwohl die Themen dann halt ernst sind und tief gehen und trotzdem schafft sie das, dass sie da nicht so ins Drama abdriftet, oder? Also ich finde sie großartig.
Ich habe mich auch in Ava, da habe ich mich so wiedergefunden, da hatte ich mich nämlich auch gerade, als ich es gelesen hatte, von meinem Ex-Mann getrennt und auch einige Jahre jüngeren Mann gefunden.
Ja, dann war das
und
quasi ihr Buch, ne?
Ich lebe in Lübeck, wo die Ava ja auch hinreist. Ja. Also ich habe gedacht, oh Gott, die schreibt über mich. Und tatsächlich habe ich dann festgestellt, dass Vera mir auf Instagram schon sehr, sehr lange folgt. Und wir sehr viel gemeinsam hatten. Und von daher auch Pina fällt aus, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist ganz toll geschrieben und man ist sofort drin. Also das finde ich an diesem Schreibstil auch ganz toll. Man ist irgendwie sofort drin und kommt auch erst wieder raus, wenn das Buch zu Ende gelesen
so ist. Also Vera Zischke, Pina fällt aus, bei List erschienen und kann ich euch auch nur empfehlen. So, liebe Frau Klüver, es war ein Fest mit Ihnen. Es war total schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Ich danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht.